Kai hat es gerade schon angekündigt, es wird eine gute Folge. Es haben uns diverse Leute geschrieben, dass du jetzt Tippverbot hast.
Ah, ja, ja.
Du hast nämlich das 1-1 gegen Regensburg getippt und wir hatten uns hier noch letzte Woche drüber aufgeregt, wie man 1-1 tippen kann. Aber Kai, Props an dich. Du hast es kommen sehen.
Dahinter steht auch ein Konzept.
Das werde ich nachher
nochmal ausführlicher. So ein Tipp kommt ja nicht aus dem Bauch zustande, sondern da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle, warum ich dann am Ende so einen Tipp mache. Ne? Ja. Sonst würde ich ja hier nicht in diesem elitären Podcast-Kreis sitzen. Wenn ich
aber warst du so überzeugt, dass du da auch 100 Euro zum Beispiel drauf gesetzt
genau
hast?
Genau, die Frage wird später im Podcast kommen. Also alle dranbleiben. Es wird eine so heiße Theorie später dazu kommen.
Du eierst so rum um die Sachen. Das ist mir auch schon von diversen Leuten zugetragen worden.
Ich würde es jetzt gerne sagen, das ist wirklich das, was ich vorbereitet habe. Aber wenn ich es jetzt sage, dann rede ich schon so viel über Spiele und wir wollen ja in Gatos Chronologie bleiben. Und nicht jetzt
definitiv
direkt das Spiel auseinandernehmen.
Definitiv.
Kai hat zu viel Kanzlerduell geguckt.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Wir sind heute zu dritt, Muchel, Kai, Gato, ich sind da. Pia muss arbeiten.
Broski Pia muss arbeiten, ja. Aber es hat sie angekündigt, einmal im Monat hat sie den Montag Verpflichtung und kann nicht arbeiten. Aber apropos Kanzlerduell, wenn es eine Partei geben würde, die sich dafür stark macht und einsetzt, fähige Schiedsrichter in der Bundesliga zu integrieren, ins Land zu holen, wie auch immer. Meine Stimme hätten sie.
Ja, also der Schiri war ganz, hat man das vor Ort auch so? Wahrscheinlich vor Ort noch mehr als vom,
ohne Scheiß, der hatte so überhaupt keine klare Linie.
Ja.
Also, das war schon wirklich.
Und die klare Linie, finde ich, hätte sich gar nicht so, die war, fand ich bis zur roten Karte, fand ich es gar nicht so kriegsentscheidend, aber dann bei der gelb-roten Karte fand ich es dann auch noch, also viele Fehlentscheidungen haben ja manchmal nicht so krasse Folgen, fand ich, war jetzt hier oft der Fall, aber dann spätestens ab der roten Karte hat er ja auch wirklich das Spielgeschehen ganz schön krass beeinflusst.
Ich meine, wir greifen dem Ganzen jetzt gerade ein bisschen vor, aber also ich finde, du kannst natürlich, sind beide gelbe Karten, sind irgendwo gerechtfertigt, sind die Regeln.
So, muss ich einmal einhaken, weil das war auch eine krasse Sache. Will das gleiche sagen wie du, nur man kann dem Spieler trotzdem ruhigen Gewissens, hätte ich diesen Spieler jetzt 7 Tage lang laufen lassen. Man kann sagen, ja, der Schiri war trotzdem bescheuert und die Karten sind nicht gerechtfertigt, aber der Spieler ist genauso dumm, das darf er nicht machen, nicht wenn er einen Profivertrag hat und nicht wenn er vorher schon so eine wegen der Schwalbe. Auch wenn die Schwalbe war vielleicht gar nicht gerechtfertigt, aber du musst es wissen, du musst ja klüger sein. Und da sag ich, sollte der Spieler jetzt eine Woche lang laufen gehen.
Kann ich aber andersrum drehen. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass der Schiedsrichter auch klüger sein muss in diesem Moment. Voll. Weil der Schiedsrichter, die erste gelbe Karte gibt er als Schwalbe. Kannst du sehen, wie du willst. Ich fand, das war jetzt keine Schwalbe, wo ich sage, da musst du auf jeden Fall eine gelbe Karte ziehen.
Absolut.
So, der Kontakt war irgendwo da. Ob man so fallen muss, sei mal dahingelegt.
Es ist trotzdem,
wie man es auch immer im Fernsehen sagt, es ist schnell, da sind Bewegungen dabei, da reicht manchmal ein kleiner Kontakt, dass du fällst. Ich meine, es sind für manche Sachen sind Elfmeter gegeben worden, da musstest du mit der Lupe rein hinschauen. So, deswegen, es war für mich eine sehr fragwürdige gelbe Karte. Und dann die nächste Aktion, wo er den Ball auf den Boden haut, da finde ich, musst du als Schiedsrichter so viel Autorität und so viel Fingerspitzengefühl haben, dass du da nicht mit einer gelb-roten Karte antwortest, sondern den Spieler dir zu dir nimmst und sagst, Junge, Alter, du hast eine gelbe Karte, das ist jetzt, normalerweise wäre das jetzt eine gelbe Karte, aber so viel Fingerspitzengefühl dann zu haben, zu sagen so, in dem Moment, ich belasse es hier nochmal bei einer Mahnung und nicht zwei so dumme gelbe Karten zu einer gelb-roten Karte. Und das, finde ich, ist dann eine Linie, die vom Schiedsrichter einfach nicht klar ist und einfach da auch irgendwie das fehlende.
Voll. Und das fehlt ihm das ganze Spiel schon irgendwie so. Der hat eine Linie gehabt, die grausam war.
Das ist auch der Unterschied zwischen professionellen Schiedsrichter, der in der zweiten Bundesliga pfeift.
Einen angesehenen Schiedsrichter, den die Vereine...
Ja, ja, das ist nicht so die letzten 1% zwischen Weltklasse und normalen Schiedsrichter, der in der Bundesliga pfeift, sondern das ist wirklich der Unterschied zwischen Bundesliga-Schiri und irgendwie ein Kreisliga-Schiedsrichter, dass du, weil das war keine Schwalbe, er ist gefallen, aber es gab klaren Kontakt und also unterm Strich bist du des Spielfeldes verwiesen worden, weil du was gemacht hast, den Ball auf den Boden gehauen hast und irgendwie bist, also das, was sind das für Gründe, warum du nicht mehr mitspielen darfst und warum du nächstes Spiel auch nicht mitspielen darfst? Das ist völliger Schwachsinn und richtig schlecht vom Schiedsrichter. Das war nicht nur das Einzige, sondern es waren noch ganz viele Sachen mehr. Also
ja. Er hält sich natürlich ans Regelwerk, ne? Er leitet das ab, ohne zu hinterfragen, ob das gerade Sinn ergibt oder nicht oder ob das gerade zu hart
ist
oder nicht.
Das ist schlecht vom Schiedsrichter.
Laut Regelwerk ist Ball weghauen so extrem eine gelbe Karte. Er hat schon gelb, also muss ich gelb-rot geben. So.
Manuel Gräfe, man kann ja von ihm halten, was man will, aber er hat dazu einen Post auf X von sich gegeben und er schreibt, schaue kurz nach längerer Zeit zweite Liga mit meinen Jungs, aber Schiedsrichterentscheidungen sind dort noch wilder als in der ersten. Zum Beispiel, Sahiti und Gegner kollidieren, okay, kein Elfer, aber Schwalbe, never. Dann Ball aufschlagen und gelb-rot, wir gehen besser wieder rudeln.
Ja, und ich sag dir was, eine klassische, gut, also erstmal auf X finde ich immer, ne, wir sind ja heute, wenn man mal politisch sein darf, dann heute, also X, ob man das noch so unterstützen sollte.
Mein Gott, ist der Latte.
Genau. Ich sag mal so, ist eine klassische Lose-Lose-Situation. Also für mich ist Sahiti, um weiter im politischen Jargon zu bleiben, die SPD. Der Schiri ist die CDU. Jetzt weiß ich nicht, was ich wählen soll, weil beide haben es schlecht gemacht. Das heißt, ich wähle Volt. Boah, was sagt ihr dazu?
Raus, weg.
Also, ganz wilder Vergleich. Und für mich gibt es nur eine Partei, die man nicht wählen kann. Und egal.
Ja, so. Oder gar keine kann man wählen. Aber nicht wählen geht auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin hilflos.
Bei Volt. Musst du mir das Video mal angucken. Die wurde richtig gegrillt. Die hatte gar keine Ahnung. Egal. Ja.
Noch eine, die gar keine Ahnung hatte, gab es gestern auch. Aber davon mal.
Okay. Stimmt. Nun gut, ja, also...
Kommen wir mal zum Spiel,
Muchel. Der Spieltag ging für mich am Samstag los, als du in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast. häufiger und da dachte ich schon wieder so...
Ja, muss man Muchel, deswegen ist er einfach ein Edelfan. Er nimmt die Quote ist gut. Muchel
baut. Ich versuche euch aus. Jedes Mal wieder zu aktivieren. Ja,
finde ich gut, mitzukommen. Ich dachte schon, also möchte morgen noch jemand mit nach Regensburg, fliege bis München und dann Mietwagen ungefähr... Plus Ticket. Ich habe es nur mit halben Augen gesehen, habe es erstmal falsch verstanden. Aber ich meinte so, nein, sorry, ich nicht. Pia auch. Und Kai meinte so, irgendwie, welchen Flug nimmst du? Und vielleicht bin ich dabei, meld mich in der Stunde nochmal oder sowas. aus der Stunde wurde dann irgendwie ein Tag. Und
das Spiel wurde angepfiffen.
Hat Muchel nur so geschrieben, so nach dem Motto 1,5 Stunden oder 1,5 Tage, Grüße vom Airport. Also da wurde sich nicht mehr gemeldet. Kai, du warst verhindert, ne?
Ich war verhindert dann, ja. Ich hatte...
König Alkohol,
genau. Also ich habe irgendwie so derbe Bock auf einmal auf Köpi gehabt. Ich finde das einfach lecker. Und habe dann aber irgendwie ein paar zu viele getrunken und war unterwegs in der XOC-Foodbar abends verabredet mit zwei Freunden. Toller Laden. Bisschen teuer, muss man sagen. Und dann kam eins zum anderen und auf einmal...
Weiter auf dem Kiez.
Waren wir auf dem Kiez. Und,
wo geht man da so
Oase?
Nee, Albersplatz? Wirklich einmal alles. Also XOC-Foodbar ist daneben, Pelikan-Bar, Clockers, Berg. Oh, und dann war es auch schon ganz schön spät.
Schön. Okay. Na gut. Ist doch.
Hast du denn das Spiel gesehen?
Ja. Gut. Volle Kanne.
Sehr gut. Ja, das Spiel.
Ganz genau hingeguckt habe ich.
Ja, dann war es nämlich auch allmählich Sonntag. Muchel, du bist hingeflogen.
Ich bin genau.
Mit alleine dann, oder?
Ja, ich bin alleine, ja.
Fair enough. Ist gut.
Ja, ich hatte einfach Bock und ich habe keinen anderen Platz mehr bekommen. Ich hätte noch mit dem Auto mitfahren können, da hätte ich aber so früh losgemusst. Und dann habe ich doch den Weg gewählt.
Dann bist du.
Ich wurde ja schon auch von einigen Hörern deswegen schon hart angegangen, dass es sehr dekadent ist, dann auswärts zu fliegen. Aber ich habe das Glück, dass ich durch meinen Arbeitgeber relativ gut und günstig fliegen kann und es häufig günstiger ist als
das den Taxi Zug oder das Auto zu nehmen. Von irgendwie Eppendorf in die Stadt ungefähr so.
Quasi, genau. So. Deswegen nutze ich das dann, wenn es irgendwie klappt, ist dann einfach für mich ein Zeitfaktor. So. Dann macht die Regierung auch mit, wenn es heißt, ich muss erst um 9 Uhr los und bin abends zum Politduell wieder auf der Couch.
Das ist schon echt ganz geil, ne?
Und sitz nicht wie andere, die deutlich mehr auf sich nehmen. Also wenn ich den von den anderen gehört habe, die dann mit dem Auto morgens oder mit dem Zug losgefahren sind und wirklich einen Heidenritt dann auf sich hatten, habe ich ja alles mitgemacht und mache ich auch immer noch alles mit. Aber wenn es irgendwie anders geht, nutze ich das natürlich auch, klar. Ja, also dementsprechend bin ich über München und dann mit dem Mietwagen einmal nach Regensburg gefahren. Habe ich das letzte Mal Regensburg auch gemacht. Das funktioniert relativ gut.
Ja. Wie lange fährt man dann? So eine Stunde?
Eine Stunde, ja. Ja.
Und hast du welche getroffen oder bist du irgendwie alleine?
Bin ich alleine gefahren. Zurück habe ich noch jemanden mitgenommen und habe auf dem Rückflug übrigens stand Stefan Kunz auch am Gate. Der ist mit uns zurückgeflogen. Anders als Erik Huber. Anders geflogen.
Ah, okay, krass.
Erik Huber, Echo.
Und er ist als Business vorne. Er gönnt sich was.
Ja, du, es ist dann doch
der Unterschied.
CEO und CFO ist dann doch nochmal, wird anders gehandhabt.
Ah ja, okay. So notiert im Hinterkopf.
Da wird Business. Er hat noch fleißig telefoniert und gearbeitet. Er hatte wahrscheinlich noch einiges aufzuholen, jetzt nach dem Spiel zu bearbeiten. Und heute stand ja auch die große Versammlung an, noch dass der quasi die Rechtsformänderung von der Fußball AG und. Also der wird viel zu tun gehabt haben und da kann ich es dann verstehen, dass er da denn die Zeit nutzt, auch vorne entspannt noch. Er hatte seinen Laptop neben sich legen und vorne auf dem Laptop war eine große HSV-Raute draufgeklebt.
Immerhin.
Also
das Commitment ist da.
Das Commitment ist da. Er zeigt Flagge auch im Flieger.
Das ist doch gut. Und
besser als Jogi Löw übrigens. Lustige Story. Habe ich das mal erzählt, dass ich mit Jogi Löw auch, ich weiß gar nicht, wo ich da hingeflogen bin. Da bin ich in den Flieger eingestiegen und ich hatte meinen Boarding-Pass hatte ich nicht richtig gelesen. Ich habe nur irgendwie eine 3 gesehen und dachte, okay, dritte Reihe und sitze da, ne? Aber die ersten Reihen sind ja immer Business Class und hatte ich aber gar nicht gebucht, sondern ganz normal irgendwie Echo. Und bin dann eingestiegen und hab mich in der dritten Reihe hingesetzt. Und dann setzte sich Jogi Löw neben mir. Und ich habe das gar nicht so, erst so gar nicht geschnallt. Und dann, der Jogi sitzt da neben mir. Der hat den ganzen Flug über hat er in so Zeitschriften mit
Mickey Maus.
Sportlichen, athletischen Typen geblättert. Und hat sich da
inspirieren lassen.
und dann wurde noch gesammelt. Ich weiß gar nicht, was da irgendeine Flut war da. Ich weiß nicht, welches Unwetter das gewesen ist. Und da haben sie im Flugzeug für die Opfer und für den Wiederaufbau gesammelt. Und dann kramte er in seiner Tasche und dann holte er so ein Bündel Geld raus und hat dann da irgendwie so, dachte ich so, naja, komm, ey, da waren jetzt echt große Scheine dabei. Und dann hat er da noch so einen Zehner rausgezogen und hat den dann dahin gedrückt. Also er hat auf jeden Fall was gegeben, aber es war im Vergleich zu dem, was er an Scheinen da in der Tasche hatte, war es dann das Kleinste, was da in der Geldklammer noch übrig war. Und er hatte, glaube ich, 3 Handys. Das werde ich auch nicht vergessen, dass er mit 3 Handys unterwegs war. So eine Art Blackberry, gibt es glaube ich mittlerweile gar nicht mehr, aber war dann so eine Art Blackberry und noch zwei iPhones. Also er war auf jeden Fall ordentlich mobil. Da hat er auf allen Nummern zu erreichen. Das der Yogi, da saß er neben mir.
Schön. Ja. Drei Nummern auch immer. Müssen alle Alarmglocken angehen, dass man da nicht mal irgendwie 2 private Handys hat.
Ja, auf einem Handy ist auf jeden Fall irgendwas Komisches.
Ja,
das ist. Na gut, der Yogi, ne? Er hat uns zum Weltmeistertitel geführt. Du, er darf alles machen.
Der Erfolg hat ihm recht gegeben.
Er darf alles.
Ja, Yogi. Ja, wer auch alles machen durfte, war Selke. Er hat sich den Elfmeter genommen und verschossen, aber hat ihn dann noch getroffen. Wir können ja mal das Spiel so ein bisschen durchgemuchelt. Stadion, was gibst du dem Stadion?
Ja, ich war ja schon mal da. Das letzte Mal war ich tatsächlich mit Jonas Bolt da. Da habe ich neben Jonas Bolt gesessen. Dementsprechend nicht im Gästeblock. Und diesmal im Gästeblock. Ja, das Stadion ist halt, das ist so ein kleiner Schuhkarton, ne? Also für diese Standardstadien, die irgendwie jeder XY-Verein sich irgendwie leisten kann und sich dann baut, ist es zumindest irgendwie so ein bisschen, ja, haben sie noch so ein bisschen ihren eigenen Charme reingebracht. Die Seiten sind mit so Glasscheiben offen, dass du da reingucken kannst ins Stadion. Also wenn du den Weg hochmachst zum Stadion, zum Parkplatz, dann guckst du rein ins Stadion von der Seite und kannst den Gästeblock sehen. Ansonsten Gästeblock klein. Es waren wieder unheimlich viele HSV-Fans da, irgendwie 5000. Wie immer, ne, auch im Süden, krass. Überall ist der HSV zugange. Gab eine große Choreo noch zum Anfang, ein bisschen Pyro, gab auch auf den anderen Tribünen waren viele HSV-Fans zu sehen. Das Stadion war das erste Mal ausverkauft in Regensburg diese Saison. Natürlich, wenn der HSV kommt, dann ist das Stadion auch ausverkauft. Und da passen ja auch nur 15.000 rein. Ja.
Muss ich mal vorweg sagen, da geht mich die Analyse schon mal los, weil eigentlich hat der HSV die letzten vier Spiele klar und deutlich gegen Regensburg gewonnen. Aber mir war halt klar, dass auch wenn diese Statistik klar gegen einen Unentschieden spricht, wir halt uns immer gegen die Kleinen schwer tun. Und wir haben da eben mal gegen den Tabellenletzten gespielt und es sollte sich bewahrheiten, dass, wie ich finde, Regensburg über ihren Verhältnissen gespielt haben. Ja, also die haben überperformt in der ersten Halbzeit. Die waren natürlich nicht zu einem Zeitpunkt richtig dominant, aber ich fand es schon griffig, die Art und Weise, wie sie sich in jeden Zweikampf geschmissen haben. Ja, so ein richtiges Aufbauspiel war am Anfang nicht möglich und ich muss auch sagen, der Konter, der gleich am Anfang zum 0-1 führt, der ist exzellent gespielt, ja. Also schnelles Umschaltspiel. Der Gegner, der von Regensburg, der Spieler steht weit in der eigenen Hälfte mit dem Rücken zu unserem Tor und spielt quasi einen No-Look-Pass perfekt in den Lauf. Der Spieler wiederum nimmt den Ball ganz gut mit, zieht nach innen, und spielt dann nach innen ab. Ob das so gewollt war, weiß ich nicht, aber zwei weitere Regensburger waren fleißig am Acker und sind hinterhergegangen, sodass sie dann dort standen, wo sie stehen müssen und den Ball einschieben konnten. Alles in einem Speed. Das ist kein Tabellen-18er in dem Moment, sondern das ist in dem Moment eine Mannschaft, die, wie du sagst, erstes Mal ausverkaufte Hütte, Spiel des Jahres, wir sind alle heiß, wir holen 10% mehr raus, hier geht heute alles. So haben sie am Anfang gespielt und das tat weh und da muss man sagen, natürlich ist Schonlau fehlen da auch so 1-2 km/h.
Aber das ist noch sehr nett ausgedrückt.
Finde ich auch, man kann ja auch mal den Gegner, auch wenn er in dem Moment 18er war, loben und sagen, da haben sie eine gute, verhältnismäßig gute Performance abgeliefert. Und da muss ich aber sagen, die Diskussion, ich finde, es ist zu hart formuliert zu sagen, waren jetzt erste falsche Trainerentscheidungen dabei, aber die Diskussion kam schon auf, ob man mit speziell Königsdörfer und Schonlau haben wir diskutiert, fand ich auch straight die Entscheidung auf ihn zu setzen, war jetzt in dem Spiel, hat sich diese Entscheidung jetzt nicht so mega ausgezahlt, muss man sagen. Ich finde Schonlau und Königsdörfer, die ja beide wirklich vom Coach bewusst aufgestellt wurden, sind mehr als ihre Mannschaftskameraden zusammen mit Zahidi abgefallen in dem Spiel, finde ich. Das war auffällig.
Ja, Zahidi fand ich, hat es ganz gut gemacht, bis auf die so rote Karte-Geschichte. Aber ja, das war auch. Da muss ich sagen, von Vollziehen.
Weil El-Fadli nicht zu bringen, ist ja schon eine bewusst mutige Entscheidung.
Einer unserer absoluten besten Spieler. Das musst du erstmal bringen.
Ja. Hat er gebracht und er hat sich verzockt. Also
muss man definitiv so sagen. Ja.
Fehler Vollziehen.
Und mit Schonlau ja eigentlich auch.
Ich meine,
verzockt, aber.
Naja, also ist nicht aufgegangen, sagen wir mal so.
Ja,
rückblickend, einfach zu sagen, aber rückblickend
genau.
Ist es halt so.
Trifft dass natürlich auch 10 geile Entscheidungen, ne? Aber wir reden ja jetzt hier über die zwei schwachen Entscheidungen.
Höchstwahrscheinlich hätte es El-Fadli besser gemacht, er hätte natürlich auch irgendwie, aber.
Ich hätte mir halt gewünscht, dass er den, also ich finde, dass es relativ klar war, dass das auch nicht Schonlau stärkstes Spiel war und dass es in dem Spiel jemand anders gebraucht hätte, als dann vielleicht Schonlau. Ich hätte mir gewünscht, dass er das schneller einsieht und dass er nicht erst 10 Minuten vor Schluss, ich glaube, es war in der 80. Minute.
Als vor allem, ich glaube, eher taktisch, ne?
El-Fadli zu bringen. Also,
ja, habe ich auch gedacht und dann haben wir auch diskutiert vom Fernseher, so in der Halbzeit zum Beispiel. Ja. Eigentlich muss er reagieren, aber also machst du dann 1-1 Wechsel? Ich meine, klar, du hast mittlerweile 5-3 Wechsel oder machst du halt irgendwie dann Wechsel, dass du da dann schon, ich sag jetzt mal, dass du dann die Dreierkette auflöst, nimmst du dann lieber einen Außenverteidiger raus oder wechselst du erstmal lieber offensiv, ich sage jetzt mal statt defensiv one-on-one, weil, weiß nicht, du musst ja offensiv halt auch ein Stück weit irgendwas ändern, so, ne? Ich hätte ihn in der Halbzeit ausgewechselt und hätte gesagt, ich habe immer noch 4 Wechsel und mach dann irgendwie den Außenverteidiger raus oder dann doch den Otto Stange und hast du nicht gesehen rein.
Aber ich habe das Gefühl, das ist häufig so eine Art von den Trainern, dass sie in der Halbzeit einfach nicht die Eier haben, dort direkt zu wechseln, sondern erstmal noch mal ein paar Minuten abwarten, wie das Spiel beginnt. Und das verstehe ich nicht, weil ich finde, du hast Regensburg gesehen. Regensburg war komplett anders, wie du es gerade auch beschrieben hast. Erstmal ausverkauft und. Die hatten einfach diese, ich würde sogar nicht sagen, nicht nur 10% mehr, sondern diese 20% ja,
das
mehr.
Das nervt so, dass das immer alle gegen den HSV abrufen.
Ne? Ja, natürlich, aber das ist eine Sache, das wissen wir auch nicht erst seit dieser Saison, ja. Das wissen wir seit 7 Jahren, dass wir in der zweiten Liga genau die sind, die sie immer diese Prozent mehr auf die Kette bringen. Und da muss man sich doch mittlerweile einfach auch drauf eingestellt haben. Also, es ist nochmal, wir sind aktuell Tabellenzweiter, wir haben nicht verloren, ja, genau. Aber es sind ja trotzdem Sachen, die man, auch wenn vieles gut läuft, auch Sachen sind, die man ansprechen muss und die man kritisieren kann. Und die
auch nicht zum ersten Mal passieren, ne? Deswegen genau. Ja auch der Tipp 1-1, weil eben wir diese Situation schon diverse Male hatten. Und man muss aber eins sagen, auch ich bin auch bei dir, dass man mal zur Halbzeit auch öfter mal ruhig was korrigieren könnte, weil es bringt halt nichts, wenn man etwas 15 Minuten vor Schluss korrigiert oder 20 Minuten, weil da hat das Spiel meist schon so eine andere Dynamik, da ist es schon so eine gewisse Hektik nach vorne.
Und da ist
so
ein Kick and Rush, da geht's dann einfach.
Kick and Rush, genau, und schon so ein Zeitspiel und so, deswegen ist
es auch undankbar. Kein Schiss haben muss, finde ich, vor irgendwie, ich sage jetzt dass mal, Bad Spiel, Vibes.
Dass ja, man den Spieler gedömt
hat. Weil das ist ja, ist ja eine Halbzeit schon raus, Wort Demütigung. Da muss man sich was fragen, okay, was würdest du jetzt im Finale machen? Würdest du ihn ja in der Halbzeit rausnehmen, weil da scheißt du auf alles. Das ist das letzte Spiel. Da würde ich den auch in der 30. Minute ungefähr rausnehmen. Aber
wobei er jetzt, also ne, muss man aber auch sagen, wäre nicht falsch gewesen, aber auch schon ziemlich hart. Also Schonlau hat jetzt nicht das absolute Katastrophenspiel gemacht, aber er hat halt einen Eindruck vermittelt, dass er wackelt. So. Nur was ich nochmal sagen wollte ist, ich finde auch, dass man oft in der Halbzeit nicht wechselt, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Dompe ist ein gutes Beispiel. Mir war klar, dass Regensburg, also ich war total optimistisch nach dem 0-1. Ich habe mir gedacht, ey, wir machen 100% noch 1-2 Tore, weil die Regensburger haben schon auch eine Laufleistung gehabt, wo ich wusste, die werden nicht nochmal 45 Minuten in der zweiten Halbzeit so gut in die Zweikämpfe kommen.
Am Ende aber auch 6 Kilometer wieder mehr gelaufen, glaube ich, roundabout 6 Kilometer genau. Mehr gelaufen als der HSV.
Aber man hat gesehen, und das war ein kleines Sternchen, finde ich so cool, Dompe hat gewirbelt, hat für Unruhe gesorgt, wurde dann gesucht so ein bisschen im 1 gegen 1 als Unterschiedsspieler. Klar, hat jetzt nicht direkt ein Tor geschossen oder so, aber ich fand, du hast gemerkt, der wird die nochmal ins Schwanken und Wackeln bringen. Hat das dann, finde ich, auch direkt am Anfang Elfmeter gezogen. Ja, also fand ich dann, dachte ich mir so, oh, perfekt, noch früher als erwartet so. Und ich fand schon, dass wir dann deutlich überlegen waren. Und ich möchte jetzt gar nichts wegnehmen. Lass uns das Spiel gleich gerne nochmal, die zweite Halbzeit nochmal analysieren. Aber ich kann nur eins sagen, absolute Frechheit vom Kicker oder erklärt es mir. HSV war die bessere Mannschaft, ja. HSV war in allen Statistiken in meinen Augen aus der Laufleistung und so weiter überlegen. Warum kriegen wir deutlich schlechtere Noten als Regensburg?
Also kann ich dir sagen, also weil wir einfach einen ganz anderen Anspruch haben. Also ich finde, wenn du die Spieler von der Qualität her mit von HSV-Spielern, Kai, das ist doch nun genau dein Thema eigentlich. Wenn du schaust auf Marktwerte, du schaust auf Spieler. Wenn du das vergleichst mit Spielern von Regensburg, dann finde ich, ist es doch, dann erwartet man von einem Spieler mit einem Marktwert von roundabout, weiß nicht, sagen wir mal 3 Millionen Euro, doch ein anderes Spiel als ein Spieler, wo der Marktwert 200.000 Euro ist. Und dann finde ich das im
Verhältnis. Heißt aber, dass dann Spieler, beide haben eine 3,0, aber ein Spieler hat in Wirklichkeit viel besser gespielt als der andere, aber beide haben die gleiche Note.
Würde ich jetzt mal sagen, weil du bei einem Spieler, der deutlich besser ist, was anderes erwartest und ihn anders an Noten misst als ja.
Okay. Fahiti dann so unsachlich eine 6-0, ne? Also ja. So
mitgespielt. Ich habe Sahiti aber auch nicht so gut gesehen, oder du hast ihn jetzt gerade gesagt, du so okay fandest. Ich muss aber sagen, eine 6-0 ist schon hart. Ja. Also klar, du wärst wahrscheinlich messen sie ihn jetzt an seiner Dummheit dafür, dass er 2 dumme gelbe Karten gezogen hat. Trotzdem muss ich sagen, dass wenn irgendwas ging, es häufig über die linke Seite war, über Dompe und weniger über rechts.
Stimmt schon, Dompe ist natürlich halt auch unglaublich. Das ist wirklich der größte Trumpf fast, den wir haben, Dompe und Selke momentan, dass die in Topform sind.
Ich finde, was mir im Moment so ein bisschen aufstößt, ich finde, dass diese Kombi mit Schonlau und Meffert für mich so ein bisschen risky ist. Ich finde, dass das, also sie haben beide irgendwo ihre Stärken, sie haben aber auch beide ihre Schwächen und ich finde, dass die beiden Schwächen, die sie haben, zusammen da muss zu viel ergänzt werden. Also da muss viel von den anderen Spielern rausgeholt werden. Und das ist zum Thema einmal natürlich auch ein bisschen die Schnelligkeit, ne?
Und ja, ich glaube, Schnelligkeit, apropos Schnelligkeit, ich gucke mir gerade bei Kicker die Sprints an, die Bewertung. Und da war Meffert der viertschnellste HSV-Spieler.
Ja, also nochmal, er ist nicht langsam, aber es ist trotzdem.
Also, auf den ersten Metern ist jetzt kein Dompe.
Ja, so, und ich habe manchmal das Gefühl, dass so diese Spritzigkeit und dieses, dass das El Fadli und Meffert zusammen, das oder El Fadli und Schonlau, dass diese Kombi besser funktioniert als Meffert und Schonlau zusammen, ist einfach ein Gefühl, was ich so in den letzten...
Einfach Wechsel jetzt El Fadli für Schonlau und ist alles gut, weil ganz viele von euch haben ja auch Schonlau richtig krass
auf der Bank. Würde er, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, er würde auf Schonlau bauen.
Na, never. Nee, never. Ey, Schonlau sowas noch auf der Bank nächstes Spiel. 100 pro.
Würde ich auch tippen.
Würde ich fast meinen Arsch drauf verwetten.
Ja, so ein kleines Bier-Echsen.
Können wir machen. Können wir,
Verliere-Echsen, Bier beim Spiel beginnen? Okay.
Ja.
Gut.
Machen wir was.
Ja, ist geil.
Haben wir was.
Ja, ich sag dir, es ist nicht nur, weil die Fans das fordern, aber ich glaube...
Schwanintelligenz.
Es ist, El Fadli, das, er hat schon noch kein Argument.
Ist ja hier auf nicht N gleich 1, das ist ja hier N gleich 20.000.
Die ganz viele haben tatsächlich, wow,
das sind ganz viele wieder, du scrollst und scrollst und scrollst,
ich war auch gerade übertrieben. Haben, 50% ging Schonlau, Ära Schonlau ist zu Ende, Basho auf die Bank, bla bla bla, also es ist immer wieder so ein Spieler, so ein Klassiker, der bei allen auf dem Kicker ist. Ne? Also früher war es mal Aaron Hunt und dann war es, I don't know, irgendwelche anderen, wo man immer...
Aogo,
ja. Man hat immer mal so
ein paar... Das macht den Spieler jetzt auch nicht stark. Da rumort es jetzt auch im Kopf, ne?
Pipi
Treuper.
Betreuer oder von Heuer Fernandez jetzt hier, der
Raab
war auch natürlich ganz lange auf dem Kicker, obwohl er jetzt nicht gut kann, aber war einfach, also der war auf jeden Fall mehr... auf dem Kicker als...
Es gibt immer so bestimmte Spieler, ja.
Vielleicht gerade hergibt. Und bei Schonlau ist auch, ist jetzt alles schlecht, was er macht. Und jeder fordert jetzt halt so, der muss auf die Bank. Jetzt weiß halt auch der Briefträger, wenn er irgendwie zwei Sätze im HSV sagen muss, so, hoffen wir, gut, aber Schonlau, die müssen auf der Bank, ne? So,
ja.
Der hat gar keine Ahnung vom Fußball, aber irgendwie scheint das durchgedrungen zu sein. Ich glaube trotzdem, ich würde ihn, muss ihn, glaube ich, trotzdem wechseln. Die Frage ist, was machst du noch, ne?
Das ist, finde ich, die eine Personalie und ich bin auch, wo ich auch hoffe, dass irgendwie ein Change stattfindet, ist bei Richter. Also ich bin, also er
Flo
macht
es. Lattner schreibt, Richter muss eine Pause bekommen und Reis die Chance.
Ja, finde ich auch. Ich finde, also Reis oder auch Ferrei, wenn er wieder fit ist, der immer noch im Aufbau ist. Also wir haben ja mit Ferrei und Raab, die machen Fortschritte. Bei Glatze sieht es irgendwie gut aus, schreibt Pia, ist im Zeitplan und trainiert teilweise, soll, glaube ich, nächste Woche schon wieder mit der Mannschaft trainieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Katterbach und Jatta weiter in Langzeit verletzt. Also bei Reis, hier bei Richter, da ist es so, da sind manchmal so Dinger dabei, auch dass den einen Schuss, den er da gebracht hat, wo er versucht hat, dachte, dass er über den Torwart rüberheben kann, irgendwie von der Mittellinie. Ich weiß nicht. Ich finde, er ist immer noch nicht so richtig angekommen. Also er macht seine Sache nicht groß falsch, weil irgendwas muss er ja haben, sonst würde er nicht zurzeit nicht immer von Beginn an. Er muss trainieren wie ein Weltmeister oder. Aber es ist irgendwie, reicht es noch nicht. Ich finde, er hat die zweite Liga noch nicht so angenommen.
Ja, ich hatte mit Stübi gesprochen und der steht immer direkt unten am Spielfeldrand und der war dann doch angetan von Richter, gibt dann Anweisungen und weil wenn man so sieht, wie er spielt und dass er doch viele kleine Mini-Sachen richtig macht, die man gar nicht so irgendwie im Kopf hat, also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er spielt, warum er dann auch unter jetzt den verschiedenen Coaches immer wieder spielt, so dass er irgendwie echt eine hohe Grundqualität hat, aber ich muss sagen, ich habe auch jetzt gerade lieber einen Reis, wenn ich ja den sehe in der Startelf, denke ich so, ach ja, komm.
Ich glaube, dass es einfach auch Spieltyp, also Spielgegner abhängig ist, wen du wann bringst. Und ich glaube, dass ein Richter eher glänzt gegen spielstärkere Mannschaften, wo der Ball besser läuft, wo vielleicht auch, also tatsächlich auch, wenn der Rasen besser ist. Also
ne, ja, der Acker war krass.
Ja, aber das ist eine Sache, da müssen wir uns in der zweiten Liga einfach drauf einstellen. Du wirst einfach keine Rasen haben wie in Leverkusen oder in München oder Dortmund, wo du einfach auf dem Teppich spielst. So, das ist nun mal in der zweiten Liga so, das hast du in den seltensten Fällen. Ja, wir tauschen jetzt den Rasen raus und ich glaube, das wird unserem Spiel auch gegen Lautern jetzt am Freitag deutlich zugute stehen und gut sein. Aber
lass mich noch einmal auf die Situation für mich des Spiels eingehen.
Ja.
Und zwar war das, ganz viel Psychologie steckt da drin, als Davy Selke sich den Ball nimmt, zum zweiten Mal. Mhm. Mir war klar, ja, es war so eine klare Anweisung. Er ist hier, um Verantwortung zu übernehmen. Hat er auch vorher schon kommuniziert. Deswegen war klar, dass er das macht. Trotzdem ist das natürlich maximal mutig und hat maximales Abkackpotenzial, würde ich mal so sagen, wenn er dann einen zweiten verschießt.
Ich bin gespannt, was ihr im Fernsehen gesehen habt, weil ich habe das Ganze im Stadion gesehen und habe da gleich nochmal einen anderen Blick drauf.
Ich dachte, also ich hatte es so gesehen im Fernsehen, dass er sich auch sofort den Ball geschnappt hat.
Und, hat auch, davon
so. Und dann fand ich es aber geil, ich habe innerlich noch gedacht, ey, du musst jetzt, und das fiel mir spontan, intuitiv ein, ne? Jetzt, du musst in die Mitte schießen, schieß in die Mitte. Boah. Weil der Torwart, du musst dir das mal so vorstellen, psychologisch, der Torwart ist derbe on fire, der hat schon geilen Elfmeter gehalten mit einer Parade von sich aus rechts unten hin. Der wird jetzt alles andere als passiv sein, sondern der hat Hummeln in der Hose, der ist wild, der ist heiß jetzt im zweiten Elfmeter, der überlegt, so schießt er nochmal dahin oder schießt er jetzt doch ins andere Eck. So, aber was der nicht machen wird, ist stehen bleiben, passiv und sagen, ja, oder schießt er jetzt in die Mitte. Das ist, beziehungsweise vielleicht einmal in 1000 Fällen wird er so denken, aber in 999 anderen Fällen springt er hin. Und deswegen dachte ich so, schieß bitte in die Mitte. Was macht er? Er schießt in die Mitte.
Krass, und ich hab's genau andersrum
gedacht. Ich fand's so geil.
Gedacht, also, ich hätte jetzt gedacht so, ey, der, also als Torhüter würde ich jetzt einfach stehen bleiben, weil
und
er
abwarten,
da
und abwarten. Gucken, ne?
Du hast einen Ball gehalten und dem
ging jetzt so die Eier. Push, der hat eine Gänsehaut, der will irgendwo hinspringen, der will am liebsten rauslaufen und ihn wegrätschen. Und,
Und das ist nicht der erste Elfmeter, den er gehalten hat. Ich hatte es irgendwo gehört, ich glaube, es war schon der sechste Elfmeter oder so, den er gehalten hat. Also, das wird vielleicht jemand besser wissen, vielleicht ist es auch totaler Quatsch, aber irgendwo hatte ich es irgendwo gehört. Aber die Situation im Stadion, habe ich sie auch gesehen, deswegen interessant, dass es im Fernsehen nur so rüberkam, dass Selke sich den Ball geschnappt hat, was er auch gemacht hat. Es gab aber noch einen Spieler, der unheimlich gerne diesen Elfmeter schießen wollte.
Muheim?
Nein.
Ah, den hätte ich
gespannt.
Warte.
Was sagtest du?
Ich guck mir das mal ganz
kurz bitte durch. Nicht, war Königsdörfer noch drauf?
Aber Jean-Luc ist auch
Königsdörfer. Nee, Königsdörfer war nicht mehr drauf. Nein, Reis wollte den Elfmeter schießen.
Ah, okay.
Er ist, der ist relativ straight dahin gegangen und hatte sich schon am Elfmeterpunkt positioniert.
Finde ich bei ihm okay. Also
Während Selke dann an ihm vorbeistapfte und sich den Ball holte. Und wer glaubt ihr, war jetzt derjenige, der vermittelt hat und geklärt hat, wer den Elfmeter schießt?
Also wenn Schonlo noch drauf war.
Nein,
war er nicht. 83. Minute, Schonlo 80. raus. Dann Meffert.
Nein.
Muheim?
Nein.
Nicht die Dompe.
Doch.
Aber wie
doch. Denn? Dompe ist...
Kannst du mir das jetzt nochmal so grammatikal oder so den Wortlaut, hast du den für mich?
Ich kann's euch zeigen, wie er es gemacht hat.
Also Bruderler schießen.
Broski. Ist das mit der Szene abgesprochen, dass du schießt? War seine erste Frage.
Nein. Scheiße, nein, du hast recht.
Scheiße, nein. Nein, er ist zu Davy Selke hingegangen und hat zu ihm gezeigt, hat so mit den Händen so gezeigt, Digi, bist du bereit? Fühlst du es? Also hat so mit den Händen gestikuliert und Selke hat so nach dem Motto, ja, bin ich. Und dann ist Dompe zu Reis hingegangen und hat ihm gezeigt, Digi, es ist alles gut, er fühlt sich danach, er schießt den. Und das fand ich war geil zu sehen, wie Dompe zwischen Selke, Reis wollte eigentlich schießen, Reis war heiß, Reis hat gesagt, ich mach das, ich schieß den, aber Selke hat sich den Ball geschnappt und hat signalisiert, als er, ey, ich hab die Eier, ich schieß den, ich mach das jetzt wieder gut. Und das war für Reis auch vollkommen in Ordnung, es wurde sofort ab. Mikkel Bronsi kam gleich noch dazu, hat dann irgendwie auch noch mit Reis gesprochen, also da merkst du dann gleich irgendwie so die Konnecke, wer da wo irgendwie, und es war für alle fein. Und
übrigens eine gute Entscheidung, finde ich, dass Mikkel Bronsis auf der Bank war, ne? Mal auch, by the way,
finde ich auch,
zwei Entscheidungen kritisiert haben.
Ja, so. Kein Riesenfan. Aber ich, also das eine ist ja, die Eier zu haben, die Selke definitiv hat.
Ja.
Ich glaube, das Problem ist, er hat sie auch noch, wenn er dreimal in Folge verschossen hat. Deswegen
war übrigens sein erster Elfmeter, den er verschossen hat.
Echt?
Ja,
also okay, habe ich auch irgendwo gehört. Ja, aber ich hätte zum Beispiel gerne so einen Muheim gesehen, weil ich denke so, ey, wenn der jetzt solche Ecken und Freistöße schießen kann.
Muheim hatte nicht seinen besten Tag.
Das stimmt, der war nicht gut.
Nee.
Aber ich dachte so, zur Hölle, ey, denn irgendwie rechts...
Trotzdem der Spieler der Saison für mich bisher.
Weil Selke, also der Elfmeter, der reingegangen ist über den Maurushügel, der war jetzt ja nicht unglaublich geschossen. Der Elfmeter, der verschossen hat, der war auch nicht so gut geschossen. Mhm. Der war jetzt Mitte, also er hat noch keinen, wo man sagt...
Münster
so,
war der jetzt, sagt es auch gerade, war auch nicht so
ja, optimal. Nee. Ja. Also gut, Hauptsache sie gehen irgendwie rein, aber weiß ich nicht, er wird sich den nächsten wieder schnappen.
Ja.
Dann, klar, hat jetzt auch die Berechtigung zu schießen, aber wenn der nicht gut geschossen ist, weiß ich nicht, dann muss man
mal gucken. Ich glaube, den nächsten schießt er gut.
Ja,
Ja. Auch natürlich nicht in die Mitte die nächsten.
Trotzdem 1-1 am Ende, war es ein verdienter Punkt oder war es am Ende verlorene 2 Punkte?
Ja, verlorene 2, also beides, verdienter Punkt, den wir also mindestens verdient haben vom aus HSV-Sicht, aber wir haben schon 2 Punkte verloren und eigentlich sind, also tabellarisch kann man sagen, so, mein Gott, gut, jetzt haben wir 39, wir sind immer noch Zweiter, und aber natürlich sind das die Spiele, die du als Coach rot in der Kabine anhängen musst, ein Kreuz haben musst, die müssen wir gewinnen, dann gehen wir hoch.
Und jeder HSV-Fan hat nach diesem Spiel gesagt, ja, das war, aber letztes Jahr hatten wir so ein Spiel verloren, das ist der neue HSV.
Schließe ich mich an.
Ja,
weil ich warum? Finde, weil ich finde, und vollkommen legitim zu sagen, ne, möchte ich gar nicht widersprechen, dass man gegen den Tabellen 18. mit dieser Truppe gewinnen muss. So, ja, all good, also Selbstkritik ist da. Nur, ich finde, wir haben ein Spiel unentschieden gespielt, was vom Spielverlauf maximal ungünstig für uns lief, mit der roten Karte, mit dem verschossenen Elfmeter, mit dem frühen Gegentor. So viel mehr Chancen hatte Regensburg auch nicht. Und dann muss ich sagen, wenn man jetzt rein die spielerische Leistung betrachtet, die war nicht top, aber du gewinnst in den meisten Fällen, sag ich mal so in 3 von 5 Fällen, gewinnst du das Spiel wahrscheinlich mit der gleichen Leistung. Und ich finde, was mir Mut macht, ist, dass die Mannschaft jetzt kein blutleeren Auftritt hatte. Ja, also es gab auch Halbzeiten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, da sind wir dann mit 0-2 oder 0-3 in die Kabine gegangen, wo du dachtest, ey, was ist hier heute los? Und das war jetzt kein Katastrophenspiel. Auf diesem Spiel lässt sich jetzt hoffentlich die Mannschaft nicht runterziehen, darauf lässt sich jetzt spielerisch, fußballerisch aufbauen.
Also ich finde es gut, dass die Fans so denken, dass das Glas halb voll ist anstatt halb leer. Du kannst es auch echt einfach sehen, dass wir da nur 1-1 gespielt haben.
Merlin Porzin hat nach dem Spiel gesagt, manchmal ist es so, dass man nicht gut spielt und trotzdem irgendwie dafür sorgen muss, nicht zu verlieren. Zumindest das haben wir geschafft.
Ja, es ist okay. Es ist trotzdem unterm Strich natürlich zu wenig, ne? Aber das Gefühl wenigstens da ist, dass wir, also es wäre das Gefühl, wenn noch besser hätten wir in der 94. Minute das 1-1 gemacht, dann wären wir gefühlt die Gewinner gewesen. Aber
Also ich hatte jetzt, musste gerade nochmal darüber nachdenken, weil wir gerade darüber sprachen, so eine Spiele hätten wir in der letzten Saison nicht gewonnen. Und am Ende macht es dann vielleicht auch die Masse der Spiele, die wir sonst nicht gewonnen hätten. Also wenn wir jetzt an Münster nochmal letzte Woche zurückdenken, wo wir das Spiel dann doch auch noch 2-1 gewonnen haben, was auch so ein Spiel war, wo wir uns sonst immer schwer getan haben, in diesen kleinen Stadien, unter 20.000, ne, hatten wir letzte Woche schon das Thema. Und jetzt gegen Regensburg auch das 1-1. Das sind am Ende der Saison, wären das vielleicht wieder wir 4 Punkte gewesen, die uns gefehlt haben, die wir jetzt aber haben, die wir sonst in den Jahren davor nicht hätten. Und 4 Punkte hätten uns in den letzten Jahren wahrscheinlich den direkten Aufstieg.
Ja, und ich finde auch bis gereicht. Auf diese einzelnen Fehlpässe da von Schonlau oder so, fand ich das jetzt von Mannschaftsdefensiv relativ stabil, ja. Also ich fand jetzt, dass Regensburg nicht mehr so viele Chancen, ich fand, das war ein relativ erwachsen, ist man mit dem Rückstand umgegangen, ja. Also man ist dann eben nicht Harakiri-mäßig hinten wieder eingebrochen und hat nochmal ein Gegentor kassiert, sondern man hat schon Druck aufgebaut, sich Chancen in Form von Elfmetern erspielt und hinten nicht mehr viel zugelassen. Also das war für mich sehr erwachsen. Also der Rückstand, also muss man auch erstmal nach 0-1 schaffen. Da denkst du auch erstmal wieder, oh, was ist das heute wieder für ein Tag?
Am Freitag geht's gegen die großen Lauterer zu Hause.
18:30.
Ja. Absolute Primetime. Bei uns in der Loge wird's auch knallen. Karneval. Es ist Karnevalszeit. Oh, und wir verkleiden uns. Ich kann schon mal sagen, es ist das Motto Mexiko bei uns. Das ist auch genau nach deinem Ding. So ein bisschen total. Kommerz und so ist ja auch geil, ne?
Ja. Kaiserslautern ist aktuell auf dem 3. Tabellenplatz mit 39 Punkten nach 22 Spielen, hat eine Tordifferenz von +8, also punktgleich mit uns, sind sie aktuell. Im Jahr 2025, also dieses Jahr, hat der erste FC Kaiserslautern erst 1 Punkt liegen lassen. Das ist schon stark und wird aktuell von Markus Anfang trainiert.
Der Punkt war jetzt auch am Wochenende dann, ne? 0-0 gegen Lautern haben sie gespielt. Davor haben sie dann alles gewonnen. Also muss man sagen, ein Run haben sie auf jeden Fall. Und da ist auch... Ist denn nicht Ali Du auch hingewechselt?
Ali Du ist dort hingewechselt, genau. Das ist
Ali ja. Du und hat Ali Du gespielt. Also auf jeden Fall nicht vom Start. 70. Minute eingewechselt. Ja. Ein klassischer Ali Du.
Ali Du, Du, Du.
Also da bin ich mal gespannt. Und die wollten auch im Winter diesen Ragnar Ache, glaube ich, wegtransferieren.
Ja, der hat nicht so richtig geklappt.
Aber dafür, das war irgendwie 10 Millionen, irgendwie eine hohe Summe.
Relativ krasse Summe.
Wo wollten wir nochmal hin? Wollte er irgendwie so nach Arabien, Saudi-Arabien?
Ich weiß nicht, wohin. Auf jeden Fall wollte er weg. Und
England
irgendwie ist er auch noch nicht wieder so richtig in Tritt gekommen.
Perfekt für uns.
Ja, ich hoffe, dass es perfekt für uns ist. Ansonsten, wen gibt's noch sonst? Marlon Ritter.
Ne? Marlon Ritter, ähnlich noch, ist Kapitän. Immer eher ein Kilo zu viel auf den Rippen, mal zu wenig. Aber Tusche ist großer Fan bei euch. Ich erinnere mich, ich glaube, ich entweder diese Saison oder letzte Saison, und Tusche hat ihn in einer Tour über den Klee gelobt, dass ja Marlon Ritter der geilste ever ist. Also der kann auf jeden Fall kicken, sagen wir mal so.
Und was natürlich auch für Lautern immer wieder, Lautern ist natürlich die absolute Torwart-Hochburg immer schon gewesen, und haben auch mit Julian Kral wieder einen sehr starken Torhüter, schreibt Pia. Also das ist auf jeden Fall, ja, wird wahrscheinlich auch ein Torhüter-Duell werden dann mit gegen unseren Torwart, gegen Heuer. Und ansonsten schreibt sie hier noch Luca Sirch, die 31, Innenverteidiger, ackert ordentlich auf dem Platz, hat gegen Berlin zuletzt auch getroffen. Also auch die Innenverteidigung wahrscheinlich groß gewachsen. Ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, aber wahrscheinlich kopfballstark.
Und so, ja. Ich finde, man merkt jetzt so ein bisschen, jetzt gegen Regensburg war Suhohn in der Aufstellung, ne? Also ein ehemaliger Fußball, also dass wir immer mehr Zweitligaspieler auch in die zweite Liga transferieren. Jetzt bei Kaiserslautern ist Jimara. Wer kennt ihn?
Jamra,
ja. Jetzt hat gespielt in der Abwehr. Also alte Bekannte trifft man dann doch jetzt auch immer bei jedem Verein.
Zweiter gegen Dritter. HSV ist Zweiter, Kaiserslautern ist Dritter. Das ist ein waschechtes 6-Punkte-Spiel. Das sollten wir nicht verlieren und wir sollten es auch gewinnen, denn Magdeburg, was macht Magdeburg? Ich glaube, die haben gegen Köln 3-0 gewonnen oder irgendwie auf jeden Fall waren völlig entfesselt, haben sie gespielt. Die sind jetzt Vierter mit 38 Punkten. Dahinter kommt Düsseldorf, Paderborn mit 37 Punkten, also auch vermeintlich größere Namen für die zweite Bundesliga, zumindest Düsseldorf, die man eigentlich von Anfang an auf dem Zettel hatte. Ja.
Finde ich richtig spannende Kombo.
Also man darf nicht straucheln. Man muss es von vorne jetzt wegspielen. Das heißt, das ist auch jetzt ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Sonst haben wir wieder diese zu viele Unentschieden-Scheiße und die bringt uns halt gar nicht weiter.
Finde ich auch so interessant. Für mich ganz klar Magdeburg, die sich am meisten von allen Vereinen da oben abgrenzen, weil sie mit Titz eben beeindruckend, wie er das macht, einen krassen Offensivfußball spielen und ein bisschen Harakiri spielen. Während sich Köln und meines Erachtens Düsseldorf und Hannover eher so über ihre Abwehrleistung definieren. Ich bin richtig gespannt. Also spannende zweite Liga aktuell.
Definitiv. Spannende zweite Liga, beziehungsweise auch ein DFB-Pokal spannend. Letzte Woche gab es ja noch das Frauen-DFB-Pokalspiel. Mittwochabend, 18:30 im Volkspark. 16.500 Zuschauer für einen relativ kalten Mittwochabend Winter. Das war wirklich beeindruckend. Also wie viele Leute da die Mädels unterstützt haben. Ich war da. Sie haben gewonnen und sind in die nächste Runde jetzt eingezogen, ins Halbfinale. Heute Abend 20:15, glaube ich, ist die Auslosung, wenn ich mich recht entsinne. Und dort sind Mannschaften jetzt wie Bremen oder eben auch Bayern München.
Und Hoffenheim.
Hoffenheim, glaube ich?
Ich weiß gar nicht.
Irgendwas Kleines. Ja, so klein. Ja, Hoffenheim ist es, genau. So klein, die spielen auch eher, sind alle drei Erstligisten. So, Bayern ist da schon die Mannschaft, die am besten ist. Bremen und Hoffenheim, würde ich sagen, sind eher ähnliches Niveau. So, da gibt's heute Abend die Auslosung. Man hofft natürlich wieder auf ein Heimspiel, was irgendwann jetzt im März, ich glaube 22. März rum, länderspielfreies Wochenende müsste das sein, wieder stattfinden wird. Und da hofft man natürlich, dass es dann ein Heimspiel wieder wird.
Also wenn du da irgendwie den Frauenfußball pushen möchtest, dann musst du doch jetzt mal eingreifen und sagst, ey, wir losen nicht aus, wir machen jetzt hier das Derby, HSV gegen Bremen, und zwar beim Zweitligisten, also ich weiß gar nicht, ob wir Vorrecht haben,
nee,
weiß
man leider nicht.
Aber dass man sagt, ey, guck mal, das hat so gut funktioniert, und dann irgendwie Bayern gegen Hoffenheim, aber vielleicht sogar in München, ist natürlich, also dass man da sagt, ey, man hat die beiden, ich sag mal, vermeintlich großen Stadien, wiederholt das nochmal.
Also du wünschst dir, dass jetzt quasi beschissen wird.
Hä? Ja. Also im Sinne für, ich sag mal so, die, ob jetzt heim oder aus, jetzt weiß ich nicht, aber mit so einem Derby, so, das ist doch alles schon geil. Also da, man würde auf jeden Fall also 10-mal mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Aber nur mal zum Thema Beschiss. wo sie es jetzt hätten regeln können, wäre nämlich bei der nächsten EM der Frauen. Da hätten sie jetzt einfach in Hamburg den Standort Hamburg als Spielstandort quasi nominieren können. Hamburg ist aber leer ausgegangen. Also der, man sieht jetzt an so einem Spiel wie mit fast 17.000 Zuschauern, dass hier die Leute addicted sind und irgendwie dem Frauenfußball irgendwie nicht eine Chance geben, sondern auch Bock haben, da hinzugehen und sich das anzuschauen. Und was macht man? Nö, Hamburg kriegt kein Spiel. Und ja, so viel zum Thema, wo man es hätte machen können, ohne jetzt irgendwie zu bescheißen, sondern einfach Hamburg als Standort irgendwie geben können. Nein, dann lieber Wolfsburg.
Vielleicht die Losfee, vielleicht sind die Bälle ja heiß und es geht auch ohne Beschiss, man weiß es nicht, dass wir vielleicht gegen Bremen zu Hause spielen.
Apropos Beschiss. Heute ist ja die neue Rechtsform besprochen worden, beziehungsweise durchgewunken worden und die AG wird in eine AG und Co. K.
G.
G. Glaube ich. A. A. Eine AG und Co. KGAA quasi umgetragen, im Handelsregister offiziell eingetragen. Das heißt, konkret die Eintragung, ab der Eintragung werden die HSV Fußball AG mit Vorstandsmitgliedern Erik Huber und Stefan Kunz sowie die Fußball AG und Co. KGA mit allen Mitarbeitern der bisherigen Fußball AG die operativen Geschicke der Rothosen lenken und leiten. Also, ne, da bleibt alles gleich, das Management bleibt gleich, aber die Rechtsform ist halt jetzt geändert. Was bedeutet das? Die Gelder von Herrn Kühne werden jetzt umgewandelt in
Anteile
und damit muss das Geld nicht zurückgezahlt werden und ja. Hinzu kommt, dass dann heute auch noch ein siebtes Aufsichtsratmitglied gewählt worden ist oder in den Aufsichtsrat, das war ja immer die ganze Zeit noch ein Platz frei und es ist Erik Bussard von der Hanse Merkur geworden. Das war in den letzten Wochen ja immer schon mal durchgedrungen. Es gab schon einige Spruchbänder dazu auch im Stadion, dass die sich gerade gegen Papenfuß und Jansen auch zielen, die jetzt quasi ihren Draft, den sie schon mal angekündigt haben, dass sie Bussard gerne im Aufsichtsrat hätten, jetzt durchgedrückt haben. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe, denn auch da ist es, ja, man könnte jetzt fast sagen, dass es so ein bisschen auch gegen die Satzung verstößt, weil dadurch, dass Erik Bussard als von der Hanse Merkur jetzt als Hauptsponsor des Vereins mit in den Aufsichtsrat gewählt wird, was eigentlich laut Satzung erst ab einer Beteiligung von 7,5% erlaubt ist, was die Hanse Merkur nicht besitzt, ist das so ein bisschen, könnte man fast sagen, dass es gegen die Satzung.
Und jetzt hat er Einsicht in die Verträge und so weiter und so fort von anderen Sponsoren. Könnte das eventuell noch zum Vorteil bei der nächsten Verhandlung irgendwie anführen?
Das sind Sachen, die könnten natürlich sein, richtig. Das will man ihnen jetzt nicht unterstellen, aber das sind natürlich Sachen, die dadurch möglich wären. So, und deswegen hatte sich, stand ja schon mal im Raum, dass Bussard irgendwie in den Aufsichtsrat gewählt werden soll. Da hatte sich das Gremium, ich weiß gar nicht, wer ist nochmal dafür zuständig? Ist es nicht, nee, der Altenrat ist es nicht.
Vielleicht kann man hier zumindest die Pistole auf die Brust drücken und sagen, Digi, du kannst hier nicht im Aufsichtsrat sein und dann zieht sich der Hauptsponsor zurück, sondern vielleicht hat man da jetzt wenigstens eine Gewissheit, dass der Hauptsponsor die nächsten Jahre mitziehen muss.
Die Frage ist ja nicht, ob die jetzt irgendwie das knapp, ich glaube, die haben jetzt nur noch 6,1%, wenn du sieben, also ob das jetzt knapp geht, knapp nicht geht, I don't know.
Naja, aber die Satzung ist eine Satzung, ne?
Also ich finde, muss ich sagen, wie ist der Typ so? Und da habe ich noch mal im Hinterkopf, dass der Kollege nicht ganz koscher ist. Und deswegen, ich unterstelle mir das jetzt einfach mal so.
Okay.
Ich weiß es auch nicht, aber ich habe es nur gehört, dass der so von mehreren Seiten, dass das so, weiß ich nicht. Und der verfolgt die Interessen des Teams. Also auf jeden Fall, dass es nicht so...
Ich hätte mir halt gewünscht, dass wenn man den Aufsichtsrat neu besetzt oder da eine Stelle frei ist, dass es dann irgendwie mehr sportliche Expertise mit in den Aufsichtsrat kommt, weil die ist einfach viel zu gering in dem Aufsichtsrat. Wir haben, ich weiß gar nicht, wen wir überhaupt an sportlicher Expertise mit in dem Aufsichtsrat haben.
Weiß ich auch nicht.
So, das hätte ich mir gewünscht, dass dort mehr diese Expertise reinkommt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die auch von vielen Seiten gefordert wird. Da finde ich, ist natürlich jetzt Erik Bussard
von mir.
Ist jetzt nicht da der Call, den ich da sehen möchte, was die sportliche Expertise mit reinbringt. Der bringt bestimmt andere Sachen mit rein. Er ist marketingseitig, genau. Ist er bestimmt, hat er, was heißt, der wird, ich meine, Hanse Merkur ist jetzt kein Kasper-Verein, so, der wird seine Hausaufgaben machen und wird was können, so, aber ob das jetzt die Expertise ist, die wir im Aufsichtsrat dringend brauchen oder die uns da gefehlt hat, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Genau, also sehe ich auch so, kann man nur hoffen, dass er sich dann in die sportlichen Entscheidungen nicht mit einmischt, beziehungsweise man kann hoffen, dass vielleicht sportliche Entscheidungen dann gar nicht von ihm abhängig gemacht werden, ja, weil wenn die jetzt eben dann mal als Aufsichtsrat zusammenkommen müssen und irgendwie entscheiden müssen, wie viel Transferbudget geben sie frei, wie viel, welchen Trainer stimmen sie für oder gegen den Trainer, stimmen sie für oder gegen irgendeinen Sportdirektor, so, dann muss man sich schon fragen, so, sind das wirklich die Fragen, wo er das Fachwissen hat? Wie du schon sagst, wenn es darum geht, wie können wir hier das Sponsoring erweitern oder wie können wir hier irgendwie, welche Versicherung brauchen wir beim HSV, dann wird er sicherlich der richtige Mann sein.
Ja, und es ist ja auch in Ordnung, dass im Aufsichtsrat auch die verschiedenen Expertisen da sind. Du hast welche, die sind eher, ne, mit Henrik Künke, der die Fanvertretung mit reinbringt und dann, ne, der e.V., der sein mit Papenfuß da seinjenigen drin hat. Es ist ja alles schön und gut, aber mir fehlt da einfach so da diese sportliche, wir haben Finanzexperten drin und. Ich weiß jetzt nicht, ob das Marketinglastige, ob das jetzt der absolute Need ist, den wir da brauchen.
We will see. Wir hoffen mal, dass das Fass bleibt lange ruhig. Wir müssen nicht nur da groß über diese Sachen diskutieren und die operativen Angestellten des HSV können möglichst Entscheidungen treffen, ohne von dem Vorstand irgendwie beeinflusst zu werden.
Vermisst ihr Pia heute?
Ja. Wieso? Wie kommst du drauf? Einfach so oder was?
Sie hat uns geschrieben. Sie hat in unserer WhatsApp-Story geschrieben. Werde euch vermissen heute. Wehe ihr mich nicht.
Ach so. Oh, nee, doch. Natürlich vermissen wir dich.
Natürlich, Pia. Klar.
Ich bin gespannt, ob sie es hört.
Ja, doch. Doch, doch. Nach den Ansagen, dass hier einige unseren Podcast nicht hören, wenn sie nicht dabei sind, das wird sie sich nicht geben.
Ja. Kicktipp war auch wahrscheinlich super bei euch.
Habe ich nicht, weiß ich nicht.
Ah, ist gut, ist gut. Ich bin in den Top 20s, falls es euch interessiert. ich bin jetzt geändert, war gut.
Insgesamt oder am Spielplatz?
Am Spieltag? Nee, insgesamt. Spieltag war ich ganz gut, 19 Punkte.
Oh, okay.
Aber ich bin 17.
Oh, ich habe 16 Punkte gemacht. Ich habe 12 Punkte nach oben gemacht.
Muss irgendwie.
Ich bin jetzt Vierter.
Von hinten oder was?
Nein. Platz 61. 61.
Ja, nee. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann alle halb im Stadion. Der eine ist da, der andere ist da. Freitag um 18.30 Uhr.
Und nächste Woche haben wir dann unseren Live-Podcast, wo wir diese Woche auf unserem Instagram-Kanal
nochmal
ein paar Tickets raushauen.
Ich würde sagen, wir verlosen an zwei verschiedenen Daten jeweils zwei Tickets.
Ja, geil.
Da müsst ihr, wie ihr wisst, komplett ausverkauft nach einer Minute. Und also ganz eventuell kommen noch mal so 15 Tickets in Verkauf, ne? Aber müssen wir gucken. Das, also verfolgt uns einfach bei Instagram, da sagen wir dann Bescheid, was wir da wie wo machen. We will see. Also Live-Podcast wird ein Riesending. Nächsten Montag.
Mit Davy Selke.
Es sind Megatechnik am Start. Köpi ist am Start. Es gibt da mehr oder weniger Freibier. Kamerateams sind am Start. Wenn es alles einigermaßen läuft, wird es auf YouTube auch übertragen. Also könnt ihr das auch da reinziehen. Natürlich wird das...
Es wird auf YouTube übertragen?
Ja, ne?
Nee. Haben wir gesagt, machen wir nicht.
Haben wir gecancelt.
Wir haben gesagt, dass wir danach überlegen, die Folge hochzuladen. Genau.
Ach so, okay.
Aber den Live,
das nicht.
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Okay. Wenn wir den Podcast so hinbekommen, dass danach alles aufgenommen ist und wir die...
Dann ist schon mal gut.
Dann ist schon mal gut. Aber lass uns nicht noch ein Fass aufmachen.
Ihr könnt ja auf jeden Fall hören.
Muss ich vorher nochmal zum Friseur gehen, oder was?
Ja, weiß ich. Ja.
Wenn ich so angucke, dann ja.
Tragen wir irgendwie, haben wir ein Outfit oder ist...
Nee. Wenn wir 5-0 gewinnen, kommen wir auch als Mexikaner. Wie jetzt am Freitag. Dann kriegst du einen Poncho an.
HSV-Poncho. HSV-Poncho.
5-0 geht, ist immer möglich. Ein, zwei Mal bricht Dompe früh durch. Oh, dann kommt der Zug ins Rollen.
Ich freue mich jetzt schon auf das Gesicht von Davy Selke, wenn vier Mexikaner da sitzen.
Ich sag mal, 5-0 ist gar nicht so ausgeschlossen.
Echt? Was tippt ihr?
Ergibt meine Analyse auch fast.
Was ergibt deine Analyse jetzt?
4-0.
Okay.
Woher ziehst du diese Analyse?
Ich glaube, dass wir Betzenberg, prickelnde Stimmung, Freitagabend, bisschen kalt, ja, aber ich glaube, dass wir offensiv ein, zwei Mal durchbrechen in der ersten Halbzeit mit einem überragenden Dompe und dann so ein Selbstverständnis reinkommt und wir die echt wegballern, 4-0.
Ich glaube, es ist ein Betzenberg? Zu Hause.
Zu Hause.
Aber egal.
Wir spielen zu Hause.
Ja. Wir haben uns gegen Kaiserslautern.
Ja.
Ja. Ach so.
So. Also, was habt ihr mich gefragt?
Nee, weil es klang gerade so, Betzenberg, also Freitagabend, Betzenberg.
Du wolltest die Teufel wahrscheinlich
die
Teufel, sagen.
Die roten Teufel.
Die roten Teufel, okay. Ja. Aber.
Was sagst du, Muchel?
Ich glaube, wir gewinnen 2-0.
Ja, für mich ein 2-1. Ich glaube, wir müssen Geld draufsetzen. Also Lautern ist gute Form.
Ich korrigiere 4-1.
Schießen 4 Tore, haben okay Stürmer vorne. Wir fangen auch mal eins, aber gewinnt zu Hause safe.
Nein. 4-0. 4-0?
4-0. Hattest du eigentlich deine Analyse zum 1-1? Hattest du heute
Doch, habe ich doch dann schon eingebracht, oder?
Ja?
Warum ich das so gedacht habe.
Okay, ja.
Fragen würde ich nächste Woche nochmal vor Publikum.
Ja. 4-0, ja. Wie ich auf meinen Tipp 4-0 kam. Wenn wir 0-3 verlieren, ist natürlich bitter.
Ja. Aber
tun wir aber nicht.
Irgendwie wirst du da dich schon
rumdrücken. Jungs, ist doch völlig klar, dass wir gegen solche Gegner viel besser spielen.
Na klar.
Nun gut, dann drücken wir uns alle die Daumen.
Davy Selke, Dompe, Traumduo.
Ja, Davy Selke wäre gut, wenn er gut drauf ist, damit er gut gelaunt am Montag kommt, ne?
Ja. Ich wollte hier gerade irgendwas sagen. Wir haben ja hier diese Knöpfe auf diesem, ich weiß gar nicht, was da so hinterliegt. Ja,
mach rauf, keine Ahnung.
Hamburg sagt man
schön. Ah, ja, passt ja.
In diesem Sinne.
Nur der HSV.